Hat Elisabeth für eine größere Idee gestritten oder vor allem für ihre persönliche Freiheit?
Beides. Sie ist widersprüchlich.
Elisabeth hat ihr Leben lang alles machen können, was sie wollte, und sie hat es nicht geschafft, irgendetwas zu finden, was sie erfüllt hätte.
Sie setzt sich im Grunde genommen mit Gott gleich.
Die Märchenprinzessin gibt es nicht.
In einem Podcast über Sissi werden wir nicht an Romy Schneider vorbeikommen. Der berühmten Sissi-Darstellung aus den Marischka-Filmen aus den 50ern. Also legen wir doch direkt mit einem Bekenntnis los. Mit diesen Filmen konnte ich nie viel anfangen. Mir hat das alles einfach wenig gesagt. Aber bestimmt kennt ihr solche Themen auch. Die sind irgendwie immer da. Und die sind so selbstverständlich, dass man sich irgendwann gar keine Gedanken mehr darüber macht. So wie Sissi in der Weihnachtszeit. Und dann sitzt du plötzlich in einem Vorstellungsgespräch. Also, ich sitze in einem Vorstellungsgespräch. Es geht um einen neuen Job. Und ihr kennt solche Gespräche. Es kann wirklich alles kommen. Es können die absurdesten Fragen kommen. Bei mir kam tatsächlich die Frage, Tim, wie würdest du eigentlich einen Podcast über die Kaiserin Sissi machen? Oh. Also, naja, so wie über jedes andere Thema auch. Also, ich würde mich erstmal ziemlich schnell schlau machen. YouTube-Videos schauen, mich in Wikipedia vergraben, so für den ersten Eindruck, für das erste Gefühl. Und dann würde ich natürlich Bücher lesen. Ich würde ExpertInnen befragen und ich würde mich so richtig tief in das Thema eingraben. Und dann würde ich erstmal, so gut es geht, alles loswerden, womit das Thema so vorbelastet ist. Also, wenn wir über Sissi reden, dieses ganze Märchending und, ja, auch Romy Schneider. Und dann würde ich schauen, was bleibt denn eigentlich übrig? Wo kann ich da anknüpfen? Wo können wir heute, wo können Leute aus meiner Generation da anknüpfen? Sind da nicht eigentlich so viele Themen, die heute noch relevant sind? Und dann würde ich die Geschichte nochmal neu erzählen. Näher an der historischen Person Elisabeth. Mit frischem Blick und mit neuen Fragen. Das habe ich so erzählt. Und die Antwort war wohl okay. Denn jetzt sitze ich hier und ich darf euch sagen, hi, mein Name ist Tim Pomerenke. Und dies ist die Suche nach der wahren Kaiserin Elisabeth. Was total schnell klar wird, was ich oder ihr vielleicht auch, was wir mit Sissi verbinden, das ist schon ein ziemliches Märchen. Das ahnt ihr vielleicht schon. Aber was ihr vielleicht nicht ahnt, das Leben der echten Elisabeth, das ist eine ganz andere Geschichte. Liebe ist natürlich auch ein Thema, aber es ist alles viel, viel düsterer. Es geht um Macht und Kontrolle, um Ausgrenzung und Flucht. Vor allem geht es um die Suche nach sich selbst. Und um den Kampf über sein eigenes Leben selbst zu bestimmen. Es geht um Themen, und das hat mich dann auch überzeugt, die zwar aus einer anderen Zeit stammen und in ganz anderen Kontexten verhandelt wurden, aber uns, wenn man sie runterbricht, auch heute noch beschäftigen. Damit wir uns diesen Themen annähern können, müssen wir Elisabeth ganz neu kennenlernen. Dieser Podcast ist eine Spurensuche. Wir reisen dorthin, wo Elisabeth gelebt hat und dorthin, wo sie auch heute noch weiterlebt. Und wo wir anfangen, ist da ja wohl völlig klar. In Wien.
Es ist schon sehr interessant, dass wenn ich hier durch Wien gehe, mich die Kaiserin Elisabeth von allen Ecken und Enden anschaut. Sie ist in den Souvenirshops auf Kaffeetassen und das ist ja irgendwie auch erwartbar, dass sie da so als Marketingfigur funktioniert. Aber auch in meinem Café, wo ich heute Morgen frühstücken war, ist ein Bild von ihr an der Wand, das ihren Kopf zeigt und die Schultern. Und ein Künstler hat das nach seiner Interpretation vervollständigt und eine Ganzkörperzeichnung draus gemacht. Und sie taucht halt in den ganz unterschiedlichsten Lebenswelten hier auf. Und irgendwie scheinen ja Leute mit ihr etwas zu verbinden. Und sie ist im Bewusstsein der ganzen Stadt. Und ganz viele Leute haben auch ganz unterschiedliche Zugänge zu ihr. Es bewegt ja nicht nur hier die Wiener, sondern auch ganz viele Leute reisen wegen diesem Sissi-Mythos hier an.
Falls ihr schon mal da wart, wisst ihr es. Sie kommen wirklich in Scharen. Es ist ein Stimmengewirr. Alle möglichen Sprachen durcheinander. Und wenn ihr mal drauf achtet, gibt es ein Wort, das man immer wieder raushört. Sissi. Überall rennen so versprengte Grüppchen herum und vorweg immer die Tourguides in den Roben und alle strömen zu dieser gigantischen Hofburg mit den weißen Fassaden und den grünen Dächern. Das ist übrigens, kleiner Tourguide-Fact, der größte Bau Europas, der nicht kirchlich genutzt wird. Also ganz schön viel Platz, um Sissys Leben zu zeigen.
Meine Spurensuche in Wien führt mich natürlich ziemlich schnell zur Hofburg mitten in der Wiener Innenstadt. Das war zu Elisabeths Zeiten das Zentrum der habsburgischen Macht. Von hier aus wurde das Kaiserreich durch den Kaiser Franz Josef verwaltet. Und ab der Hochzeit mit dem Kaiser war es auch zumindest für weite Teile des Jahres das Zuhause von Elisabeth. Und ich bin verabredet mit Katrin Unterreiner.
Katrin Unterreiner ist eine der Sissi-Expertinnen. Sie hat Bücher über die Kaiserin geschrieben. Und sie war auch lange Kuratorin des Sissi-Museums und der Kaiser-Apartments in der Wiener Hofburg. Mit dieser Arbeit hat sie ganz entscheidend geprägt, wie BesucherInnen heute, wenn sie in Wien sind, Sissi kennenlernen. Sie wird für uns mal direkt mit dem ersten großen Sissi-Mythos aufräumen.
Dieses Interesse an ihr setzt ja erst lang, nicht nur lang nach ihrem Tod, sondern auch erst nach dem Ende der Monarchie ein. Ja, das ist ja ganz interessant. Das ist ja nicht nur in den 20er Jahren so gewesen, sondern auch nach dem Zweiten Weltkrieg. Da wiederholt sich das eigentlich. Also diese Geschichtsglitterung, das wird einfach ein Mythos kreiert, der mit Elisabeth nichts zu tun hat. Und die Sissi-Filme von Ernst Marischka sind da eine echte Zäsur. Also wenn es diese Filme nicht gegeben hat, würde kein Mensch mehr von ihr sprechen, weil sie war historisch nicht bedeutend, sie war keine strahlende Figur und sie war keine Identifikationsfigur, sie hat keine Rolle in der Monarchie gespielt, in der Öffentlichkeit. Erst mit der entzückenden Romy Schneider hat man dann begonnen, sich für Elisabeth zu interessieren und deswegen muss man unterscheiden zwischen Kaiserin Elisabeth und Sissi aus den Filmen.
Seht ihr? Wir sind auf der richtigen Spur. Beginnen wir also in der Hofburg und lassen uns von Katrin Unterreiner erzählen, wie Elisabeth hier gelebt hat.
Wo befinden wir uns gerade und was hat dieser Ort für eine Bedeutung für Elisabeths Leben und ihre Geschichte?
Wir befinden uns hier in der Wiener Hofburg, in den Kaiserappartements. Das war die offizielle Residenz des österreichischen Kaiserpaares, wo eben Elisabeth ab ihrer Hochzeit im Jahr 1854 gewohnt hat. Hier in der Hofburg war wirklich so die offizielle Hauptresidenz. Kaiserin Elisabeth hat sich eigentlich, was jetzt die Ausstattung anlangt, zunächst einmal den Vorstellungen des Wiener Hofes bzw. ihres Mannes unterordnen müssen. Das wurde alles mit diesem roten Hofdamast, wie man es genannt hat, bespannt. Es gab rote Spannteppiche mit drauf Perserteppichen, also schon recht eintönig. Kaiser Franz Josef war ja ein ganz betont und bewusst spartanischer Mensch, bescheiden und hat hier gelebt in Umständen, die ja nicht mehr eigentlich entsprochen haben. Also jedes Adelshaus in Wien war luxuriöser und komfortabler ausgestattet als die Wiener Hofburg. Aber das ist eben so charakteristisch für Franz Josef.
Das Thema Interior Design war Franz Josef wohl nicht ganz so wichtig. Muss ja auch nicht. Aber jetzt wollen wir ja schon mehr hören. Was für ein Typ war der Kaiser?
Franz Josef wurde von seiner Mutter ja ganz bewusst quasi zum Kaiser gedrillt. Franz Josef war von frühester Kindheit an auf diese Aufgabe vorbereitet, hat ein strenges Regime durchlebt, wirklich seit seiner frühesten Kindheit, war aber auch ein Charakter, der das zugelassen hat. Also Pflichtbewusstsein zeichnet ihn ganz, ganz an erster Stelle aus.
Franz Josef wurde im Jahr 1848 mit gerade einmal 18 Jahren Kaiser von Österreich. Seine Mutter Sophie hatte ihren Mann Franz Karl überzeugt, auf den Thron zu verzichten. Der junge Monarch herrschte über einen riesigen Vielvölkerstaat. Sein Kaiserreich zog sich von Tschechien bis auf den Balkan und von Italien bis in die Ukraine. Aber beim Thema Liebe brauchte er Hilfe. Und die kam von der eigenen Mutter.
Wie haben sich die beiden kennengelernt, Franz Josef und Elisabeth?
Naja, die beiden waren Cousin-Cousine. Also sie kannten sich schon von diversen Familientreffen. Es hat zwar nicht so viele gegeben, aber doch einige. Und Franz Josef hat seine kleine Cousine, die ja doch 7 Jahre jünger war als er, nie beachtet. Im Jahr 1853, als er seinen, wie immer, Geburtstag in Ischl gefeiert hat, haben aber die beiden Mütter, die ja Schwestern waren, vorab schon so ein bisschen Heiratspläne besprochen. Franz Josef sollte sich dringend verheiraten. Erzherzogin Sophie, seine Mutter, hat gemeint, die Monarchie braucht eine Hochzeit, eine Kaiserin, positive Nachrichten. Es war ja eigentlich eine sehr kritische Situation, politisch gesehen, in der damaligen Zeit. Und nachdem er schon zwei andere Prinzessinnen abgelehnt hat, beziehungsweise auch Absagen gekommen sind von deutschen Fürstenhäusern unter anderem, hat dann Sophie gefunden, naja, dann nimmt sie halt die Töchter ihrer Schwester, also ihre Nichten, in die engere Wahl und hat dann ganz bewusst die beiden Mädchen, die so altersmäßig halbwegs gepasst haben, eingeladen. Sophie wollte ihrem Sohn wirklich die Wahl lassen und sowohl Franz Josef als auch Nene und Sissi wussten auch gar nichts von diesen Plänen, damit sie eben unbefangen sind und dieses Treffen nicht irgendwie peinlich ist, weil für die Mädchen unter Anführungszeichen so viel davon abhängt. Und deswegen war Sissi auch ganz, ja, natürlich unbekümmert. Sie war ja sehr schüchtern damals, war 15-jähriges junges Mädchen. Aber Franz Josef hat sich, und das ist wirklich außergewöhnlich eigentlich, wirklich auf den ersten Blick in seine Cousine verliebt und hat in der Sekunde de facto beschlossen, die oder keine.
Ihr habt das schon gehört, oder? Seine Cousine. Aber das war zu der Zeit in diesen Kreisen nicht unbedingt was Ungewöhnliches. Elisabeth war damals 15 Jahre alt. Sie war ohne große Verpflichtung aufgewachsen, lebte in München oder Teile des Jahres am Starnberger See. Alles sehr ruhig und idyllisch und sehr weit weg von den großen Höfen.
Elisabeth war das komplette Gegenteil. Sie kam ja aus einer Nebenlinie der Wittelsbacher. Ihre Eltern hatten ja keine repräsentativen Verpflichtungen. Das heißt, sie ist sehr frei und mit wenig Verpflichtungen aufgewachsen. Ihr Vater hat wenig Wert auf Etikett gelegt.
Und diese zwei ganz unterschiedlichen Charaktere aus komplett unterschiedlichen Welten, die fanden nun zusammen. Und für die Hochzeit fuhr die Monarchie mal so richtig auf. Es war ein Spektakel. Schon auf ihrer Donaureise nach Wien standen die Menschen am Ufer und jubelten Elisabeth zu. Sie war gerade angekommen und konnte ganz kurz durchschnaufen, da fand sie sich schon in einer prachtvollen Kutsche wieder, von 8 Lipizzanern gezogen, in der sie schon am Tag vor der Hochzeit durch die Menschenmenge zur Hofburg gefahren wurde. Ihr hört es schon, Elisabeth musste ein unfassbar aufwendiges Zeremoniell durchlaufen. Ein ziemlich teures noch dazu. Und am 24. April 1854 wurde in der Augustinerkirche in Wien geheiratet.
Ja, bei der Hochzeit hat Elisabeth das erste Mal gemerkt, was da eigentlich wirklich auf sie zukommt. Und ja, sie war natürlich aufgeregt und es war wirklich ein Sprung ins kalte Wasser.
Und der Punkt, an dem es kein Zurück mehr gibt. Elisabeth war jetzt in Wien. Sie war die neue Hauptattraktion der Monarchie.
Schon bei der Ankunft mit der Einzug der Kaiserbraut, mit dem, wo die Wiener zu Tausenden gestanden sind, gewartet haben. Jeder wollte natürlich die Kaiserbraut sehen, das ist ja auch nachvollziehbar. Aber sie war da völlig überfordert, dass da so viele Menschen so Anteil nehmen. Und das hat sie verschreckt.
Und der Schrecken, der ließ auch nicht nach. Schon die Blicke des Volkes hatten Elisabeth ziemlich zugesetzt. Aber das war ja nur der Anfang. Auf sie wartete ein völlig neues Leben. Am kreuzkatholischen Wiener Hof. Eine komplett fremde Welt für sie.
Sie konnte, und das war auch ein Hauptproblem, auch obwohl sie ein Dreivierteljahr Vorbereitungszeit hatte, mit dieser Hofetikette vom ersten Tag an sich nicht anfreunden. Sie hat große Probleme gehabt. Sie war einfach ein zurückhaltender, schüchternes Mädchen und hat nicht die Erziehung genossen, wie man perfekt Konversation macht, mit wem auch immer. Und sie hat sich schwer getan und man hat das gemerkt. Und der Wiener Hof war ja brutal und sehr direkt. Und man hat sie das schon sehr spüren lassen. Sie war aus einer Nebenlinie, also eigentlich keine gute Partie. sie konnte nicht, was eine Kaiserin können muss. Sie war schüchtern, sie hat immer wieder zu weinen begonnen, weil sie irgendwie überfordert war. Und das heißt, schon der Beginn war eigentlich ein Symbol dafür, dass das Ganze nicht einfach werden würde.
Wie es sich wirklich für sie angefühlt hat, das hören wir jetzt von Elisabeth selbst. Denn sie hat fleißig Tagebuch geführt und vor allem auch Gedichte geschrieben. In denen lassen wir sie in diesem Podcast immer mal wieder selbst zu Wort kommen.
Ich bin erwacht in einem Kerker und Fesseln sind an meiner Hand. Und meine Sehnsucht immer stärker und Freiheit, du mir abgewandt.
Das war natürlich nicht Elisabeth selbst. Das war die Schauspielerin Dominique Davenport. Sie ist die Elisabeth-Darstellerin in der neuen Serie Sissy. Die könnt ihr jetzt auf RTL Plus streamen. Ich bin ganz ehrlich, mich hat die Hofburg auch eingeschüchtert. Und ich war nur als Besucher dort. Von draußen sieht alles so gigantisch aus. Aber wenn man drin ist, dann werden die Wände plötzlich überraschend eng. Besonders für eine Kaiserin von Österreich, auf die ständig alle Augen gerichtet sind. Mir reicht es jetzt auch mit Palästen. Ich mache mich auf zu meiner nächsten Gesprächspartnerin. Von ihr will ich mehr über Elisabeth erfahren. Über ihr neues Leben als Kaiserin.
Nach einem kurzen Marsch durch das abendliche Wien bin ich bei Lisa Fischer angekommen, die ich zum Gespräch treffen möchte. Lisa Fischer ist Kulturhistorikerin und hat sich in ihrem Buch Schattenwürfe in die Zukunft mit der Frage befasst, inwieweit Elisabeth zu ihrer Zeit schon ein fortschrittliches Denken geprägt hat.
Aber erstmal bleiben wir am Hof, bei der Hochzeit des Kaiserpaares, beziehungsweise dem Morgen danach. Elisabeth hat schnell gemerkt, das hier, das ist ganz weit weg von einem Märchen.
Die erste Hochzeitsnacht, das war ja eine offene Geschichte im gesamten Hofstaat. Es wurde begutachtet und man wusste, ob jetzt diese Hochzeitsnacht auch tatsächlich stattgefunden hat. Für Elisabeth muss das schon das erste Trauma gewesen sein.
Für mich ist das unvorstellbar. Wahnsinn. Wie traumatisierend diese Nächte und auch die Fragen am Morgen für die noch echt junge Elisabeth sein mussten. Reingeworfen in diese verrückte Welt am Hof und einfach direkt drin in dieser krassen Rolle mit diesen wahnsinnigen Erwartungen an sie. Ihre Gedanken hat sie selbst in einem Gedicht verarbeitet.
Nur staune nicht, wenn beim Verrichten nach altem Patriarchenbrauch der legitimen Ehepflichten dich streift ein eisig kalter Hauch.
Eine Plauderstunde. So hatte Lisa Fischer unser Treffen im Vorfeld genannt. Es wurden heftige Themen. Aber die Abgründe gehören wohl dazu, wenn man sich nicht mit der Fassade aufhält, dem Sissi-Märchen, sondern zu Elisabeth vordringt. Lisa Fischer ordnet das für uns ein.
Kaiserin zu sein ist keine lustige Angelegenheit. Also es ist auch nicht etwas, was anstrebenswert wäre. Die Märchenprinzessin gibt es nicht.
Das merkte Elisabeth schnell. Mit der Freiheit war es jetzt vorbei. Sie war Kaiserin von Österreich. Und das ist ein Vollzeitjob. Und die Stellenbeschreibung ist sehr ernüchternd.
Sie war ja eigentlich nichts anderes als die Mutter ihrer Kinder. Sie sollte Kinder gebären und vor allen Dingen dem Land einen Thronfolger schenken. Und nachdem die ersten zwei Kinder ein Mädchen waren und erst das dritte dann der erwünschte Thronfolger, war das natürlich auch ein Zwang zur Reproduktion. Die Frau wurde als Gebärmaschine verstanden und auch benutzt.
Ich bin Mitte 30. Ihr könnt euch vorstellen, dass in meinem Umfeld immer mehr über Familienplanung diskutiert wird. diskutiert, so mit verschiedenen Meinungen und unterschiedlichen Vorstellungen, was die Zukunft angeht. Bei Elisabeth gab es keine Diskussion. Nachwuchs zu bekommen war ihr Auftrag, ihr Job. Sie sollte einen Thronfolger gebären. Und diesen Job hat sie erfüllt. Nach den zwei Töchtern Sophie und Gisela wurde 1858 der Kronprinz Rudolf geboren. Und es lief alles andere als glücklich. Ihre Erstgeborene, Sophie, starb mit nur 2 Jahren an einer Krankheit. Ihre beiden anderen Kinder sah sie kaum. Und sie konnte auch nie eine wirkliche Verbindung zu ihnen entwickeln. In dem Punkt waren sich meine Gesprächspartnerinnen einig.
Wie sehen Sie Ihre Rolle da in der Kindererziehung? Ist sie von ihren Kindern getrennt worden oder hat sie das selbst nicht gesucht?
Elisabeth war einfach nicht der Typ einer begeisterten Mutter. Sie hat sich in ihrer Mutterrolle von Anfang an nie gesehen, nie gefunden und war froh, dass ihre Schwiegermutter Sophie so eine richtige Ersatzmutter war, eine sehr herzliche Großmutter und Ersatzmutter war. Also das war eine viel wichtigere Bezugsperson für die Kinder als die eigene Mutter. Und Elisabeth hat auch gar nicht darum gekämpft, da sozusagen ihre Stellung als Mutter da wieder zu bekommen. Das hat sie einfach nicht interessiert. Sie hat sich in dieser Rolle nicht gesehen und das hat sie nicht erfüllt. Und deswegen hat sie zu ihren älteren beiden Kindern ihr Leben lang, um es jetzt einmal positiv zu formulieren, ein distanziertes Verhältnis gehabt.
Wo sie sich weniger einig sind, ist, wie man dieses Verhältnis aus heutiger Sicht beurteilen kann.
Sie galt mehrheitlich als Rabenmutter, nur muss man sich vorstellen, dass in der damaligen Zeit in Adelsfamilien und natürlich auch im Kaiserhaus die Eltern kaum eine Beziehung zu ihren Kindern aufgebaut haben. Das heißt, es gab die Erzieherinnen, es gab die verschiedenen Bezugspersonen und mit den Eltern pflegte man einen sehr distanzierten Kontakt. Also Rabenmutter ist ein bürgerliches Prinzip, dass man hier auf eine Kaiserfamilie, auf Elisabeth und Franz Josef übertragen hat, das für die damalige Zeit aber in diesem Ausmaß überhaupt keine Wirklichkeit hatte und auch nicht in der Realität zu finden war.
Eine liebende Mutter für die kaiserlichen Kinder hat auch niemand erwartet. Der Thronfolger war da. Das zählte. Was das Volk nun noch herbeisehnte, war eine Kaiserin. Ein wenig Glanz und Ablenkung von der harten Realität. Denn Österreich war zu dieser Zeit im permanenten Krisenmodus. Von 1853 bis 1856, also rund um die Hochzeit, fand der Krimkrieg statt. Russland kämpfte gegen das Osmanische Reich und dessen Verbündete Frankreich, Großbritannien und später auch Sardinien-Piemont. Österreich blieb in diesem Konflikt neutral.
Zar Nikolaus, der den Kaiser gerade noch gegen die ungarischen Aufstände unterstützt hatte, war ziemlich sauer wegen der österreichischen Haltung.
Nur 3 Jahre später führte Österreich dann wieder Selbstkrieg gegen Sardinien und Frankreich unter Napoleon III. Franz Josefs Truppen unterlagen. Und Österreich verlor die Lombardei. In dieser Zeit sollte die junge Kaiserin die Stimmung heben, was nicht wirklich funktionierte.
Das waren ja wirklich politisch harte Zeiten. Und Elisabeth hat eigentlich das als lästig empfunden, da jetzt irgendwie damit leben zu müssen, sondern hat eigentlich immer nur im Vordergrund gesehen, dass niemand für sie Zeit hat und dass Franz Josef sie vernachlässigt. Also sie hat das ein bisschen unrealistisch gesehen, wie denn das Leben so als Kaiserin ist, hat sich eben auch geweigert, so die klassischen Verpflichtungen zu erfüllen, Soldaten im Spitäler zu besuchen oder sich irgendwie am öffentlichen Leben zu beteiligen und für gute Stimmung zu sorgen. Das war schon ganz schwierig für sie.
Für sie war das natürlich dann relativ schnell eine individuelle Katastrophe, denn als Frau hatte sie auch andere Anliegen. Sie kam dadurch in Konflikt mit Kaiser Franz Josef, der auf der einen Seite und natürlich auch der Hof relativ ungebildet war und mit einer gebildeten Frau nicht wirklich viel anfangen konnte. Das hat sie dann alles relativ schnell verweigert.
Fassen wir doch nochmal alles zusammen, was wir bisher gehört haben. Eine junge Frau aus Bayern wird Kaiserin von Österreich. Wien, ihre neue Heimat, ist ihr völlig fremd. Und der Hof macht es ihr auch extrem schwer. Ihr Leben wird zur Hölle. Sie soll vor allem Kinder gebären, die sie später gar nicht sieht. Und dabei soll sie freundlich für das Volk lächeln. Ihr Mann ist ihr keine große Hilfe und hat auch wenig Zeit für ihre Belange. Aber was war denn jetzt eigentlich mit Sophie? War die wirklich die böse Schwiegermutter? Was klar ist, auch wenn es nun eine Kaiserin gab, die mächtige Frau am Hof blieb Sophie. Sie lenkte die Geschicke im Hintergrund. Ob sie Elisabeth damit entlasten bzw. unterstützen wollte, da gehen die Meinungen schon stark auseinander.
Grundsätzlich war aber die erste Zeit, die ersten Jahre, auch was das Verhältnis zu ihrer Schwiegermutter anlangt, gar nicht so dramatisch schlecht. Sophie hat ihre Nichte eigentlich sehr unterstützt und hat eben auch ihre positiven Eigenschaften gesehen, dass sie gut ankommt, wenn sie sich zeigt in der Öffentlichkeit. Und hat sie eigentlich immer sehr positiv geschildert.
Sophie jedenfalls merkte, wie ihre Schwiegertochter mit ihrer Rolle und den neuen Aufgaben überhaupt nicht zurechtkam und auch keine Kraft mehr dafür hatte.
Und es gibt dann eine wirkliche Zäsur, als Elisabeth nach der Geburt ihrer ersten drei Kinder so eine richtige Krise hat. Es war einfach zu viel für dieses junge Mädchen. Die Hochzeit, gleich drei Kinder. Die erste Tochter Sophie ist ja mit 2 Jahren schon verstorben. Das war ein großer Schock und ein ganz schrecklicher Verlust für sie als junge Mutter. Und die einzige Möglichkeit, sich da eine Auszeit zu nehmen, war, eine Krankheit vorzutäuschen.
Ihre Krankheit war eine Lungenkrankheit. Elisabeth hustete viel. Ob es nun vorgetäuscht war oder nicht, das ist ein anderer Punkt. Dass es ihr psychisch ziemlich mies ging, das finde ich sehr nachvollziehbar, nach allem, was sie durchmachen musste.
Man muss auch dazu sagen, dass diese Verweigerungshaltung am Anfang zu einer, heute würde man sagen, schweren Depression geführt hat, der sie fast an den Rand des Ruins bzw. an den Rand des Grabes geführt hat. Und ihre Antwort auf diese persönliche Krise war die Flucht in die Weite, die Flucht nach Madeira. Und es ist Franz Josef sehr hoch anzurechnen, dass er, um das Leben seiner Frau zu garantieren, ihr diese Flucht auch ermöglicht hat.
Also ehrlich gesagt, ich kann Elisabeths Reaktion sehr gut verstehen. Aber mit der Meinung wäre ich damals in Wien ziemlich allein gewesen. Mental Health war noch nicht so das große Thema, für das man damals Verständnis gehabt hätte. Elisabeth war das egal. Sie musste raus. Auch auf Madeira brauchte sie ihre Zeit. Sie war melancholisch, sie hat wenig gegessen und erst nach und nach fand sie Erholung. Irgendwo im Atlantischen Ozean, ganz weit weg vom Wiener Hof. Für sie war es ein bisschen wie eine Rückkehr in ihre Kindheit, in ihre bayerische Heimat. Sie beschäftigte sich mit Tieren, sie spielte Karten, sie musizierte. Sie hat sich ein schönes Leben gemacht. Ganz in Ruhe und kaum beobachtet. So ein Leben, wie es in Wien überhaupt nicht mehr denkbar wäre. Und in Wien, da war die Stimmung ziemlich im Keller.
Das hat mir dann sehr übel genommen. Und da beginnen dann auch die Konflikte mit ihrer Schwiegermutter, die das einfach nur unprofessionell gefunden hat.
Neue Konflikte waren also vorprogrammiert. Aber Elisabeth war nicht mehr so hilflos wie vorher. Nach dem anhaltenden Schock der ersten Jahre am Hof kam sie langsam zu Kräften. Und je länger der Aufenthalt dauerte, erlangte sie auch ein ganz neues Selbstbewusstsein.
Von Madeira kehrte sie als gewachsene, reife Frau zurück, die ab diesem Zeitpunkt ihren eigenen Willen durchzusetzen versuchte, was ihr auch in großen Teilen gelang.
Elisabeth hängte einfach noch ein paar Aufenthalte dran, war auf Korfu, in Venedig, in Bad Kissing und in Possenhofen. Und am 18. August 1862, wenige Tage vor dem Geburtstag des Kaisers, kam sie nach Wien zurück. Elisabeth war mittlerweile 24 Jahre alt und eine ganz andere Erscheinung. Elisabeth wollte in Wien nicht mehr nur leben, als wäre sie zu Gast. Sie hatte ihren eigenen Kopf entwickelt. Und sie setzte auch eigene Akzente. Elisabeth verpasste ihren Räumlichkeiten ihre individuelle Note. Nicht nur optisch. Katrin Unterreiner schildert uns, wie sich die Hofburg nach ihrer Rückkehr verändert hat.
Elisabeth hat sich im Laufe der Zeit, auch jetzt was ihren Einrichtungsstil anlangt, emanzipiert, könnte man sagen. Sie hat immer mehr die Räumlichkeiten auch so eingerichtet, dass sie sich auch wohlgefühlt hat und vor allem, dass sie ihren Anforderungen entsprochen haben. Elisabeth war ja extrem sportlich, ganz außergewöhnlich für eine Frau des 19. Jahrhunderts. Sie hatte ja den Ehrgeiz, als beste Parforce-Reiterin Karriere de facto zu machen, was ihr auch gelungen ist. Aber dafür musste sie hart trainieren. Und dafür hat sie sich in ihrem Turn- und Toilettzimmer, der Name sagt schon alles, auch eigene Turngeräte einbauen lassen. Das war natürlich eigentlich, ja, der Hof war entsetzt und man hat das auch gar nicht so nach außen kommuniziert, weil das hätte ja gar niemand verstanden, was das soll. Eine turnende Kaiserin war ja irgendwie nicht so das Bild, das man gern vermittelt hat.
Elisabeth war es egal, was die Leute darüber dachten. Ihre Schönheitspflege wurde sehr intensiv.
Sie wollte sportlich sein, sie wollte schlank sein, wollte das auch betonen, hat auch ihre Mode darauf angepasst. Und das ist aber im Laufe der Zeit wirklich zu einer Besessenheit geworden. Also es nimmt dann fast den ganzen Tag in Anspruch. Also wir wissen das aus Beschreibungen ihres engsten Umfeldes, die eben beschreiben, dass sie den ganzen Tag eigentlich dann schon ihrer Schönheitspflege gewidmet hat, vom stundenlangen Frisieren über Massagen und Bäder und Masken.
Elisabeth hörte jetzt vor allem auf sich selbst.
Elisabeth hat ja, das ist ja ganz interessant, nicht versucht, einem gängigen Schönheitsideal nachzueifern. Eine schöne Frau in der damaligen Zeit war ja eigentlich viel fülliger, voluminöser, also gerade ihre schlanke Gestalt und diese schlanke Silhouette, die sie ja auch mit ihrer Mode und ihren Kleidern betont hat, hat ja gar nicht dem Schönheitsideal entsprochen. Also man hat sie mager gefunden und gar nicht so attraktiv.
Auch wenn sie damit nicht dem Geschmack der Zeit entsprochen haben sollte, sie kam sehr gut an. Elisabeth galt als eine der schönsten Frauen ihrer Zeit. Und das wurde ihre Waffe.
Weil Elisabeth ein Mensch war, der oder eine Persönlichkeit war, die ihre Macht aus ihrer Schönheit bezogen hat. Sie ist drauf gekommen, dass sie eine große Ausstrahlung auf Männer hat und eine große Macht, auch über ihren Mann.
Elisabeth hatte ihren Weg gefunden, sich zu befreien, rauszukommen aus der Hilflosigkeit, unter der sie viel zu lange am Hof gelitten hatte. Die erste richtig große Probe ihrer neuen Macht ließ dann auch nicht mehr lange auf sich warten. Und das kam jemandem zugute, der damit wohl kaum gerechnet hatte. Dem Kronprinzen Rudolf. Ihrem Sohn, um den sie sich über Jahre eher wenig geschert hat. Rudolf litt massiv unter der Erziehung, die seine Großmutter für ihn vorgesehen hatte. Und das sah Elisabeth jetzt, als sie wieder in Wien war.
Kronprinz Rudolf wurde sehr gequält. Man hat ihn erschreckt, man hat ihn mit kaltem Wasser überschüttet. Er musste stark werden, er musste wie ein Soldat nichts mehr spüren. Und Rudolf war wie seine Mutter ein sehr sensibles Wesen und auch diese Erziehung hätte Kronprinz Rudolf relativ schnell in den Ruin getrieben.
An dieser Stelle sagte Elisabeth Stopp. Sie schrieb Franz Josef einen Brief. Es war ein Ultimatum. Dieser Brief, das war Elisabeths Unabhängigkeitserklärung.
Ich wünsche, dass mir vorbehalten bleibe unumschränkte Vollmacht in allem, was die Kinder betrifft. Die Wahl ihrer Umgebung, den Ort ihres Aufenthaltes, die komplette Leitung ihrer Erziehung, mit einem Wort, alles bleibt mir ganz allein zu bestimmen, bis zum Moment der Volljährigkeit. Ferner wünsche ich, dass, was immer meine persönlichen Angelegenheiten betrifft, wie unter anderem die Wahl meiner Umgebung, den Ort meines Aufenthaltes, alle Anordnungen im Haus etc. etc., mir allein zu bestimmen vorbehalten bleibe.
Thank you. Elisabeth hat das Reisen für sich entdeckt. Und in der nächsten Folge reisen wir einfach mal mit. Dorthin, wo es sie immer wieder hingezogen hat. Wo sie ein Zuhause gefunden hat, das ganz anders war als Wien. Ungarn. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Host und Redaktion für diese Folge, Tim Pommerenke. Für das Producing zuständig war Andolin Sonn. Redaktionelle Mitarbeit, Ivy Hase. Die Gedichte kamen von Dominik Davenport. Außerdem bedanke ich mich für die redaktionelle Unterstützung bei Luisa Hanke, Silvana Katzer und Marie Röder. Technischer Support, Nicolas Femerling. Ein besonderer Dank geht an meine Gesprächspartnerinnen Lisa Fischer und Katrin Unterreiner. Außerdem möchte ich mich bei der Hofburg in Wien bedanken.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.